Meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich heute Abend hier in Bern und ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Ich habe dann noch gestern Nacht um 10 Uhr noch kurz mit Sonja Reichenbach telefoniert und dann hat sie mir gesagt, ich soll liebe Grüße ausrichten und ich habe ihr versprochen, das würde ich tun. Ich freue mich, dass wir uns heute Abend über dieses Wort Gottes ein oder in dieses Wort einlassen dürfen und dass wir dieses Wort Gottes in unser Herz aufnehmen können, dürfen und wollen. Wir haben ein Thema heute Abend, das so in sich selber Kennenschaft, Klarheit und Freiheit. Ein eigenartiges Thema. Naja, wir wissen ja alle, was das heißt. Also, wir kennen jemand, wenn ich schon mit Leuten gesprochen habe, halt, ah ja, ja, den kenne ich auch. Und ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen, der in unserer Ortschaft, wo ich wohne. Und dann haben wir so diskutiert. Und dann sagt er zu mir, ah ja, den kenne ich auch. Und dann habe ich ihn angeschaut und in dem Moment sind die Gesichtszüge so komisch geworden. Ne? Ja, wir kennen Menschen von verschiedenen Seiten und wir haben so verschiedene Eindrücke und wir haben auch so verschiedene Meinungen und wir haben so verschiedene Parameter, mit denen wir unsere Umwelt betrachten und mit der uns unsere Umwelt auch gemessen wird, wie wir es sehen, wie wir es denken, wie wir meinen. Und hier haben wir alle damit zu tun, mit dem Kennen. Was kenne ich? Wen kenne ich? Wie kenne ich ihn? Und je mehr und je besser wir jemanden kennen oder glauben zu kennen, umso mehr gibt es uns Klarheit über die Person, mit der wir reden. Aber es gibt uns auch eine gewisse Freiheit, mit dieser Person zu reden und sich über gemeinsame Dinge zu freuen. Kennen schafft Klarheit. Aber kennen ist nicht alles gleich. Und das Wort Gottes sagt uns hier über das Kennen. Und ich möchte gerne ein bisschen hineingehen und uns in den Alltag hinein versetzen. Nämlich nicht, dass wir jetzt eine Lösung haben oder dass wir sagen können, so ist es. Nein, ich möchte heute Abend Gedanken, Anregungen geben für unser Leben. Es gibt keine fertige Lösung im Wort Gottes. Weil die fertige Lösung, die bist du selber. Das Wort Gottes zeigt uns den Weg, was wir daraus machen. Das ist deine eigene Lösung. Und ich möchte hier ein Wort aus dem Johannesevangelium anführen. Übrigens, ich möchte bemerken, interessant hat mich kam mir vor heute Abend, dass unser Heiland, der Geist Gottes, eigentlich schon alles vorbereitet hat. Ich könnte jetzt nur noch die Schlussworte lesen und dann wäre die Predigt abgeschlossen. Dennoch möchte ich das, was der Herr uns aufgegeben hat oder mir aufgegeben hat, mit Ihnen teilen. Im 1. Johannes Kapitel 3, da lesen wir, Sehet ist ein Appell. Welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sollen heißen. Darum kennt euch die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder. Und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeglicher, der solche Hoffnung hat, zu ihm, der reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Johannes, ein Jünger Jesu, hat so viel mit Jesus erlebt. Und ich bin überzeugt, dass die Jünger und Jesus sich untereinander über die gegenseitige und gemachte Erfahrungen ausgetauscht haben. Und da sagt er ganz klar, dass wir einen Namen haben. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen. Wir haben einen neuen Namen bekommen, eine neue Identität. Mit dem neuen Namen, mit der neuen Identität hat sich offenbar auch das Leben verändert. Der Johannes sagt hier, nämlich darum, genau wegen dem, weil ihr eine neue Identität habt, weil ihr einen neuen Namen habt, kennt euch die Welt nicht. Und die Welt, die kennt mich nicht, sagt auch Jesus bzw. Johannes. Ein Wort, was Jesus schon ein paar Mal wiederholt hatte. Und wir sehen, in der Bibel spielt dieses Kennen eine ganz wichtige Rolle. Warum? Weil es unser Lebenselixier ist, von dem wir tagtäglich leben. Wir leben nur aus dem, was wir kennen. Was wir tun, ist aufgrund von einer Erfahrung, die wir gemacht haben, nämlich was wir kennengelernt haben. Ob das nun in Speisen ist, ob das in Kleider ist, ob das in Empfehlungen ist, die wir bekommen haben von einem anderen, ob das in der Familie ist. Wir reagieren auf das, was wir kennen. Und hier sagt er, die Welt kennt euch nicht. Mit dieser Äußerung, die Welt kennt euch nicht, tauchen in meinem Innern so viele Fragen auf. Wir sind in einer sozialen Gesellschaft. Wir sind hier zusammengekommen und ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier sitze und noch so über die Predigt nachdenke und ich höre, wie im Hintergrund die Menschen sich fröhlich und freudig unterhalten, dann denke ich, ah, die kennen sich. Die sind miteinander verbunden. Da geht etwas über. Freude, Kennen, gleicher Geist und solche Dinge, die fließen über. Was heißt eigentlich kennen? Und wenn Jesus und seine Jünger oder sein Jünger hier gesagt hat, darum kennt euch die Welt nicht, stelle ich mir dort die Frage, was heißt kennen? Ich habe es ein bisschen versucht zusammenzufassen. Mit jemandem oder etwas bekannt geworden zu sein, was heißt das? Das heißt, ich habe seine Charakteristik, seine Eigenschaften, das habe ich kennengelernt. Oder ich versuche sie zu kennen. Das heißt, es ist Arbeit, wenn ich jemanden kennenlernen will, dann muss ich über nachdenken, wie begegne ich dieser Person? Wie begegne ich diesem Zusammenhang, den ich jetzt hier habe? Wer ist in diesem Raum, wenn ich jetzt zu dem Geburtstag eingeladen werde? Was sind das für Menschen? Es ist, wir suchen nach Charakteren, wir suchen nach Gemeinsamkeiten, wir suchen nach Dingen, die uns bekannt sind. Größenordnungen, Verständnis und so weiter. Kennen heißt auch und im Bewusstsein haben. Wenn wir etwas kennen, dann ist es in unserem Bewusstsein, in unseren Gefühlen, in unserer Wahrnehmung. Oder mit jemand vertraut sein. Mit jemand vertraut sein, das heißt, ich kenne diese Person und ich weiß, was ich dieser Person alles mitteilen darf. Er versteht mich. Ich kann ihm meine Sorgen, ich kann ihm meine Hemmungen, ich kann ihm meine Gedanken, meine Überlegungen weitergeben. Das heißt, jemandem vertraut sein. Über jemand oder sich selbst etwas besser Bescheid wissen. Über jemand oder sich selbst. Manchmal frage ich mich, wie viel weiß ich über mich Bescheid? So in den stillen Stunden. Und interessant ist, wenn ich mich für Predigten vorbereite, dann ist immer wieder dieselbe Wahrnehmung. Was weißt du eigentlich über dich? Wer bist du eigentlich? Das Wort regt in mir diese Frage an. Das Wort bewegt diese Frage in mir, weil ich mich mit dem Wort identifiziere. Und hier sagt das, sagt er, die Welt kennt euch nicht. Da gibt es offensichtlich zwei Welten. Die Welt, die eine Ansicht, ein Kennen hat von ihren Bewegungen, und die andere Welt, die eine ganz andere ist, nämlich ähnlich wie Johannes, der Täufer. Er hat, als er taufte, fragten ihn die Pharisäer, die da rumstanden, und die haben da zugeguckt. Und dann haben sie gesagt, warum taufst du da die Leute mit Wasser? Wir wissen ja aus dem Alten Testament, dass die Reinigungen im Tempel mit Isop gemacht wurden, mit Blut und mit Wasser. Das Blut war die Reinigung des Blutes insgesamt und das Wasser, die Befleckungen abzuwischen. Dann fragten sie ihn, warum machst du das mit dem Wasser? Und er antwortet und sagt, ich taufe euch mit Wasser, aber es ist einer mitten unter euch, den ihr nicht kennt. Es ist einer mitten unter euch, den ihr nicht kennt. Und hier möchte ich diesen Punkt ansetzen, was heißt kennen in unserem Glaubensleben? Ich spreche jetzt hier in unserem Alltagsleben. Darum, kennen schafft Klarheit. Klarheit in meinem Leben, Klarheit in deinem Leben. Setzen wir uns mit dem auseinander, was uns begegnet. Ich nehme im Matthäus-Evangelium eine Begebenheit mit Jesus, die solche Auseinandersetzung uns beispielhaft vorhält für uns und für unser Leben. Was ist die Versuchung auf dem Berg? Hören wir, was das Wort uns sagt. Da ward Jesus vom Geist in die Wüste geführt, auf dass er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn? So sprich zu diesen Steinen, Brot zu werden. Und er, Jesus, antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels. Und er sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? So lass dich hinab, Denn es steht geschrieben, er wird seine Engel über dir Befehl tun und werden dich auf den Händen tragen, auf dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Jesus sprach zu ihm wiederum, es steht geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und er sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, so du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, hebe dich weg von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten Gott, deinen Herrn, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten die Engel zu ihm und dienten ihm. Ich möchte gerne diese Begebenheit hier in unser Leben übertragen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo so viele Dinge und Bezüge eben das gegenseitig kennen, wo man meint, man kennt sich und so weiter. Und doch passieren so verschiedene Dinge, mit denen wir tagtäglich immer wieder konfrontiert sind. Mir scheint, diese Versuchung gibt uns so ein Bild von dem, was uns immer wieder täglich bewegt. Jesus hatte Hunger, verständlich. Menschliche Bedürfnisse, Hunger, Durst, die waren da nach so einer langen Zeit. Wo kriege ich Brot her, würden wir jetzt sagen. Ich habe Hunger. Man geht vielleicht und sucht. Da war der Versucher sofort da. Und er hat ihm gesagt, weißt du was, das ist doch kein Problem. Du bist Sohn Gottes. Es war eine ganz interessante Ansprache, bist du Sohn Gottes? So. Das heißt, wenn du derjenige bist, er hat ihn am Ego sofort angefasst. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann sagst diesen Steinen und sie werden zu Brot. Und was hat Jesus gemacht? Jesus hat sich nicht angreifen lassen an seinem Ego, an seiner Unsicherheit, an seinen Wünschen und Begierden. Er hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot alleine, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Eine wunderbare Antwort für mich. Er hat nicht diskutiert mit ihm, mit dem Verführer. Er hat keine Erklärungen abgegeben, außer dass er gesagt hat, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. Da gibt es so andere Dinge, von denen der Mensch lebt. Dinge, die wichtiger sind als dieses Brot, auch wenn ich Hunger habe. Es ist die Beziehung. Es ist das Kennen des Wortes. Es heißt nämlich hier ganz klar, denn der Mensch lebt nicht nur vom Brot alleine, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Kann es noch deutlicher sein? Wir haben in der Einführung gehört, am Anfang war das Wort und das Wort bei Gott und Gott war das Wort. Wir haben das Wort Jesu. Er sagt, ich bin gekommen zu Zeugen von meinem Vater. Ich bin gekommen, euch das Leben zu geben. Ich bin gekommen, euch das Licht zu bringen. Ihr sollt das Licht der Welt sein. Das sind Aussagen, die uns begegnet sind, die wir auch kennen. Aber er sagt hier ganz klar, durch ein jegliches Wort, das durch den Mund Gottes geht, nicht durch den Mund der Menschen, Nicht durch einen Prediger, nicht durch einen Wissenschaftler, nicht durch irgendjemand, der bessere Philosophien oder sonst etwas hat, sondern jegliches Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und wenn ich hier auf Johannes zurückgreife, an diesem Punkt, verstehe ich sein Wort, wenn er sagt, darum kennt euch die Welt nicht, weil wir uns auf dieses Wort Gottes verlassen, weil wir uns auf dieses Wort Gottes abstützen. Das ist eine Begegnung oder ein Sachverhalt, den wir in unserem Leben immer wieder finden sollten, nämlich uns auf Gottes Wort zu verlassen, daran zu glauben, die Begegnungen, die Erfahrungen mit Gott zu machen. Denn diese Erfahrungen, das sind die, die unser neues Leben auch begründen, diesen neuen Namen. Kommen wir zu der zweiten Versuchung. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? So lass dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seine Engel über dir Befehl tun und sie werden dich auf den Händen tragen, auf dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Jetzt begegnen wir einer ganz neuen Phase der Versuchung, die auch wir in unserem Leben immer wieder antreffen. Die neue Phase ist wiederum am Ego, du bist Gottes Sohn. Jetzt kommt die Verherrlichung. Ha, ich will der Größte sein, ich will der Beste sein. Da begegnet dieser Satan und sagt ihm, in der heiligen Stadt, merken wir ein bisschen, es war nicht irgendwo, sondern in der heiligen Stadt, stürzt dich ja hinab und die Engel werden dich tragen. Interessanterweise hat dieser Verführer plötzlich gewusst, was in dem 91. Psalm gestanden hat oder steht. Der Verführer kam mit biblischen Worten daher, mit Aussagen Gottes, mit Aussagen der Psalmisten kam er daher und versuchte, Jesus zu verführen. Begegnen wir nicht da und dort auch in unserem Leben, auch in unserem Alltag manchmal Dinge, die auf uns zukommen, die es besser wissen wollen, mach das, mach dies, mach jenes, und dann wirst du von den Engeln getragen und es wird dir gut gehen und weiß ich was. So vieles an Fantasie und an Ego-Entwicklung bei uns Menschen werden wir hier in dieser Versuchung wiederfinden. Ja, da antwortet aber Jesus und sagt, da sprach Jesus zu ihm, es steht auch geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen. Wie kann das sein, dass wir Gott versuchen? Haben wir uns die Frage schon gestellt? Gott versuchen heißt auch an sein Wort nicht glauben. Und an sein Wort nicht glauben heißt nicht umsetzen, was wir wissen. Kennen und wissen ist nicht dasselbe. Kennen ist tiefer als nur Wissen. Ich weiß vielleicht von dem anderen etwas. Ich weiß vielleicht vom Wort Gottes etwas. Ich kenne einige Verse aus dem Wort Gottes. Aber die Erfahrung setzt Kennen voraus. Tiefer gehen. Jesus sagt, wir sollen Gott nicht versuchen. Dann führt der Satan ihn auf einen Berg. Und da lesen wir, und er sprach, der Teufel führte ihn dann auf den Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und er sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, so du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, hebe dich weg von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten Gott, deinen Herrn, und ihm allein dienen. Wenn wir diese Versuchung so auf uns wirken lassen, dann fällt uns plötzlich auf, dass in dieser letzten, dritten Versuchung etwas ganz Eigenartiges passiert. Bei den ersten zwei Versuchungen sprach der Satan ihn an und sagt, bist du Gottes Sohn, dann mach. Bist du Gottes Sohn, dann handle. Bei der dritten Versuchung sagte er es nicht mehr. Er führte ihn auf den Berg und dann sagt er zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du mich anbetest, wenn du niederfällst. Merken wir jetzt plötzlich etwas? Wir merken plötzlich, dass dieser Verführer die ganze Herrschaft über diese Welt völlig verdreht hat. Eine völlige Drehung. Er hat sich als Besitzer, er hat sich als derjenige, der etwas geben kann, hat er sich dargestellt. Und Jesus, der Sohn des Schöpfers dieser Welt, steht vor ihm. Er sagt, wenn du mich anbetest. Wir haben im Alten Bund so manche Geschichte, wo wir auch Elia zum Beispiel, er hat den Altar gebaut und die Baalspriester, die waren da, zu Hunderten. Und sie haben gesagt, ihren Gott anbeten, dieser Wettbewerb, das ist der richtige Gott, ihre Götter, die sie hatten. Und er sagte, baut einen Altar. Wir auch, ich baue einen Altar. Und dann legt ihr euer Brandopfer drauf. Zeigt jetzt, ob eure Götter wirklich diejenigen sind, die antworten. Und es heißt in der Schrift dann, sie gingen umher und tanzten um diesen Altar herum und sie schnitten sich und verletzten sich und schrien zu ihren Göttern. Und das hat Elia zugeschaut und hat gesagt, funktioniert nicht. Und dann hat Elia gesagt, so, und jetzt bete ich zu meinem Gott. Und sie ließen Wasser über das ganze Brandopfer und über die Steine. Sie haben sogar noch einen Graben darum herum gemacht, dass da Wasser drin war. Und als Elia betete, da kam dieses Feuer. Und das heißt, es zehrte alles auf. Dieser wahre Gott, der steckt nicht im Geschrei. Der steckt nicht in den Behauptungen. Wir haben hier vor uns diese Welt, dieser Verführer, der wir jeden Tag ausgesetzt sind. Tu das und tu jenes, dann wirst du reich werden, dann kannst du dies tun, kannst du jenes tun. Wir werden mit so vielen Dingen verführt im Alltag, dass wir uns keine Zeit nehmen, nämlich das zu tun, was Jesus empfohlen hat. Jesus hat hier dann diesem Verführer gesagt, da sprach er, ich werde dir geben, so du niederfällst und mich anbetest, so du mich anerkennst, sagte der Satan. Da sprach Jesus zu ihm, hebe dich weg von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten Gott, deinen Herrn, und ihm allein dienen. Das ist eine Äußerung, die eine Entscheidung mit sich bringt. Hier ist eine Entscheidung notwendig. Und die hat Jesus hier ganz klar gezeigt. Er hat die Rangordnung, die der Satan vorzeigte, die hat er wiederhergestellt. Er hat ihm gezeigt, dass er nicht dieser Herrscher ist, der ihn bestenken kann und ihm übergeben kann, sondern dass es umgekehrt ist. Er hat gesagt, heb dich weg. Es ist unwahrscheinlich, wenn man sich das überlegt, dass Jesus ohne Diskussion ihm Befehl gab, heb dich weg. Meine Lieben, Johannes sagt, darum kennt euch die Welt nicht, weil die Welt kennt mich nicht. Wie weit sind wir mit dieser Welt verbunden? Wie weit können wir uns von dieser Welt trennen? Wie weit beten wir dieses goldene Kalb an in dieser Welt, die uns so vieles verspricht, die uns sagt, was wir alles können, was alles da ist und uns so verunsichert? Jesus ließ sich nicht verunsichern. Er hatte die Antwort, weil diese Antwort, die war aus dem Munde Gottes und nicht von irgendjemand. Und das heißt dann als Antwort hier, da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten die Engel zu ihm und dienten ihm. Die richtige Antwort in deinem und in meinem Leben: lassen den Teufel fliehen. Er braucht manchmal Mut. Und da bin ich wieder bei diesem Wort, wie weit kenne ich mich? Wie weit kenne ich meinen Herrn? Wie weit bin ich mit meinem Herrn so verbunden, dass ich das Wirken seines Wortes in meinem Leben und im Leben der anderen erkennen kann? Wir lesen, wir singen vom Glauben, vom Vertrauen, von Ehren. Aber wie weit leben wir das im Alltag? Die Engel, die haben dieses Wort von Jesus belohnt, weil sie sind gekommen und haben ihm gedient. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten die Engel zu ihm und dienten ihm. Und ich denke, das hat der Johannes in seinem Wort so klar gesagt. Welch eine Liebe! Es ist mehr als nur ein Versprechen. Es ist eine Liebe. Es ist eine Beziehung. Eine Beziehung, die nicht brechen kann. Eine Beziehung, die einmal entstanden ist und eine Zusage auf Ewigkeit. Er sagt, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Ist es nicht so, wenn wir da ein irdisches Beispiel nehmen? Ein Mann und eine Frau, die heiraten miteinander, weil sie sich versprochen haben, zusammenzuwohnen. Und sie haben, um das zu besiegeln, noch den gleichen Namen angenommen. Und was passiert in diesen Jahren, die da folgen? Entweder ein engeres Zusammensein, ein besseres Verständnis, ein tieferes Verständnis, ein Wahrnehmen der Fähigkeiten, der Werte, die der andere hat, umgekehrt. Das ist diese tiefe, große Liebe, von der Johannes spricht. Wir haben Werte bekommen in der Annahme, dass Jesus unser Herr ist, dass er uns einen neuen Namen gegeben hat. Und diese Annahme, die hat uns so verändert, dass uns die Welt nicht mehr kennt. Und mit dem haben wir doch manchmal Mühe. Mühe zu akzeptieren, dass Menschen uns komisch begegnen, wenn wir vom Wort Gottes reden. Dass wir so eine freundliche Figur, eine freundliche Maske aufsetzen. Ich weiß von einer Geschäftsfrau, und die hat mir einmal gesagt, wissen Sie, wenn ich Rechnungen schreibe an meine Kunden, dann schreibe ich unten nicht freundliche Grüße, sondern ich schreibe einfach, gesegnet seien Sie. Namen. Ich sage, ja und? Dann sagt sie, Sie glauben nicht, was ich da für Reaktionen habe. Und dann hat sie mir vorgestellt und vorgezeigt, was sie für Reaktionen hat. So die einen, so freundlich, sind Sie Christ? Ja, höflich und weiß ich was. So unentschieden, ho. Ne? Oder auf der anderen Seite, Mann, toll, hat sie Telefone bekommen und hat gesagt, ach, ich bin auch Christ und sie schrieben das auch, ich habe das bei mir auch unten draufstehen. Ich habe ihr gesagt, wissen Sie, wenn ich Sie sehe, dann zeugen Sie schon als Person von diesem festen Glauben, den Sie an das Wort Gottes haben. Ich möchte uns aufmuntern, meine Lieben, wenn hier der Johannes sagt, die Welt kennt euch nicht, akzeptieren wir doch das. Gehen wir doch davon aus, dass die Welt uns nicht kennen muss, dass wir einfach sagen, okay, wir sind Kinder Gottes. Wir sind in einer anderen Welt geboren. Wir sind in einer Welt, die uns viel mehr gibt als die Welt, die glaubt zu wissen. Die Welt, die glaubt da, alles im Griff zu haben. Ja, eine Welt, die verunsichert. Eine Welt, die uns Mühe macht. Und eine Welt, die keine Lösung hat für das, was geschieht. Uns aber Lösungen vorgaukelt. Wir gehen einer Zeit entgegen, wo Wahrheit und Unwahrheit sich vermischt. Wo über kurz oder lang werden wir nicht mehr erkennen können, was Wahrheit ist, wenn wir uns auf das, was um uns herum geht, bewegt. Achten wir darauf. Und das ist dieser Weg des Versuchers. Er versuchte hier mit biblischen Worten Jesus zu begegnen. Wir werden mit gut gemeinten, mit guten Ideen, mit sehr, sehr viel Bewegung, na, mit Hilfsmitteln, sondergleichen. Ich denke an KI zum Beispiel. Künstliche Intelligenz. Wunderbar. Wenn ich das subsumiere, dann sind wir an dem Punkt, wo wir sagen können, wir haben uns ein Instrument geschaffen, was in der Lage ist, die menschlichen Meinungen und Ideen zu kanalisieren, so dass die Menschheit geführt werden kann. Man richtet sich nach diesen Dingen. Und darin haben ja heute schon berühmte Leute gewisse Ängste. Die sagen auch, man kann so langsam aber sicher nicht mehr wissen, welche Beiträge jetzt ehrlich und unehrlich sind, welche Lüge sind, welche Selbstironie auf der einen Seite, aber auch Selbstgefälligkeit und Selbstego auf der anderen Seite ist. Das sind Dinge, die uns begegnen. Ich möchte aber doch da vor diesem Hintergrund uns ein Wort, und das ist der Psalm 91. Ich möchte nicht groß darüber kommentieren, aber ich möchte ihn uns als Trost und als Wegweiser weitergeben. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe, vertraue, verlasse, wem ich trauen kann, denn kennen heißt Vertrauen auch. Denn er rettet dich vom Strick des Jägers und von der schändlichen Pestilenz. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und deine Zuversicht wird sein unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Dass du nicht erschrecken müssest vor dem Grauen der Nacht, vor der Pestilenz, die des Tages fliegen, wo die Pfeile, die des Tages fliegen, von der Pestilenz, die im Finsternis schleicht, vor der Seuche, die im Mittag verderbt. Ob 1000 fallen zu deiner Seite oder 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst mit deinen Augen deine Lust sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht. Der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird zu deiner Hütte sich nahen. Denn er hat seinen Engel befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Auf Löwen und Ottern wirst du gehen und treten, auf jungen Löwen und Rachen. Er begehrt mein, so will ich ihm aushelfen. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zur Ehre bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Das ist die Zuversicht. Das ist das Versprechen unseres Gottes. Und wir sehen, der Satan hat dieses Wort hier, was in einem ganz anderen Zusammenhang steht, hat er aus dem Zusammenhang herausgerissen und etwas Frommes daraus gemacht. Meine Lieben, wir haben einen Schöpfer, wir haben einen Erlöser, der uns erlöst hat aus diesem Ganzen. Und wir wissen, es ist nicht unser Werk, es ist sein Werk. Aber die, die ihm vertrauen, die, die auch glauben, dass er etwas für uns tut in der Zukunft, der uns nicht allein lässt. Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Da ist noch viel zu erwarten. Da kommt noch vieles auf uns zu. Wir wissen aber, wenn er erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wollen wir ihm gleich werden? Es ist immer schön, wenn man so Gespräche mit eigenen Kindern hat. Und man hört dann plötzlich, dass so der eine oder andere sagt, weißt du, Papa, es hat mir jemand gesagt, ich bin ziemlich ähnlich wie du. Aha. Aha. Das geht runter. Das möchte ich übersetzen. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Es heißt, wir wissen aber, wenn er erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden. Ich möchte hier nur eines sagen. Unser Streben sollte sein, ihm gleich zu werden. In allen Dingen. Nämlich, und ein jeglicher, der solche Hoffnung hat, ein jeglicher, der an das glaubt, ein jeglicher, der nicht von diesem Weg abkommt, der reinigt sich selber, der ist frei von der Sünde und er ist auf diesem Weg dieser Hoffnung, er reinigt sich gleich wie auch er rein ist. Wir werden gereinigt durch sein Blut. Wenn wir an dieses Blut glauben, wenn wir an diese Kreuzigung glauben, wenn wir an das, was uns das Wort Gottes bringt, glauben. Und das heißt, kennen wir das Wort Gottes? Kennen wir die Beweggründe Gottes in unserem Leben? Ich kann euch nur aufmuntern, uns alle, machen wir noch mehr mit dem Gedanken kennenlernen. Dieses Kennen vom Wort Gottes, in die Tiefe gehen, nicht an der Oberfläche bleiben, wie wir es im Alltag manchmal tun. Naja, ich kenne den schon. Und wenn ich dann gefragt habe, ja, wer ist der? Das weiß ich nicht ganz genau, ich kenne ihn aber. Ne? So leben viele Christen. Ich bin immer wieder bewegt. Wenn ich zurückdenke und ein bisschen meine Augen schweifen lasse in der christlichen Welt, in der wir uns bewegen. Wer kennt wen? Wir haben so manche Denominationen, die nennen sich alle christlich, aber sie haben keine Beziehung zueinander. Sie reden nicht miteinander, sie streiten höchstens miteinander über Meinungen. Und das Wort Gottes ist zentral. Kennen schafft Freiheit und Klarheit. Und das ist das, was ich uns alle wünsche, dass wir mehr Klarheit in unserem Leben zum Wort Gottes, zum eigenen Leben bekommen mögen durch seinen Tod und durch seine Errettung. Die Zusage haben wir. Lass uns wie diese Zusage in uns wirken. Und bleiben wir bei dieser Hoffnung, bei diesem Glauben, der Bestand hat in alle Ewigkeit. Amen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns diese Zuversicht schenkst, dass wir nicht beim Wissen, sondern beim Glauben bleiben dürfen, auch wenn uns die Welt nicht kennt, auch wenn die Welt dich nicht kennen will. Wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen und dass du uns einen neuen Namen gegeben hast. Und ich bitte dich, lass uns diesem neuen Namen alle Ehre antun. Lass uns in diesem neuen Bewusstsein leben. Jeden Schritt, jede Stunde, jede Bewegung, die wir tun, möge sie zu deiner Ehre sein. Schenk Kraft, dass wir uns dieses neuen Namens nicht schämen, sondern er ist uns Dynamik, er ist uns Kraft, weil wir wissen, dass er Ewigkeitswert hat. Und du gebe uns diesen Geist, der uns in dieser, auf diesem Weg haltet, kann und will. Du bist bei uns alle Tage, bis du wiederkommst. Wir danken dir. Amen. Thank you. Ich freue mich, dass wir eine neue Aufgabe vor uns haben für diese Woche. Und wie gesagt, es sollen nur Anregungen sein, die dazu helfen, dass wir uns täglich damit auseinandersetzen und uns täglich in dieses Wort hinein begeben. Dazu lade ich euch ein. Das ist das, was der Herr mit uns möchte. Wir sind täglich in der Beziehung, in der Begegnung mit ihm. Und da wird er unser Leben fruchtbar machen. Er wird uns Leben reich machen. Und das ist die große Gnade und den großen Verdienst, die wir durch ihn haben dürfen. Ich möchte zum Schluss, dass wir noch miteinander beten. Wir stehen auf dazu. Und ich möchte gerne mit euch zusammen das Gebet unseres Herrn beten, was uns verbindet. Unser Vater in dem Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne uns und der Herr behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und schenke uns seinen Frieden, der höher ist denn alle menschliche Vernunft. Leite unsere Schritte auf seinen Wegen in alle Ewigkeit. Amen. Gott segne euch. Habt eine schöne Woche. Und viel Kraft.